Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Detlef Karg im Studio herzlich willkommen zu unserer Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Das beherrschende innenpolitische Thema dieses Tages war der Eckpunkteplan der Bundesregierung für das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Dazu gleich unser erster Beitrag und ein Interview mit Mehmet Kilic. Er ist Vorsitzender des Bundeszuwanderungsrats in Berlin. Wir blicken außerdem nach Brüssel, wo die EU nun vorerst ernst macht mit der Sperrung von Geldern für Ungarn, und wir informieren unter anderem über das Schicksal der belarussischen Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikova. Die Zeit drängt, und das nicht erst seit heute. Immer stärker merken wir es und ebenso die Betriebe in allen Bereichen des Lebens. Es fehlen an Ecken und Enden immer mehr Fachkräfte auf allen Qualifikationsstufen und in allen Branchen. Abhilfe ist also dringend geboten. Lange waren strukturierte Punktesysteme für zuwandernde Arbeitskräfte, wie es sie in Kanada und anderen Staaten etwa gibt, eher in den Medien diskutiert worden. Jetzt will die Ampelregierung aufs Tempo drücken. Volker Findhammer berichtet aus Berlin.
Etwas ungewöhnlich war es schon. Gleich vier Bundesministerinnen und Minister, die nach der Kabinettssitzung gemeinsam auftraten. Aber die heute vorgelegten Eckpunkte für eine neu zu regelnde Einwanderung von Fachkräften sollen nach dem Willen der Koalition auch einen Paradigmenwechsel einleiten, weil Deutschland in den kommenden Jahrzehnten ob des demografischen Wandels auf eine höhere Zuwanderung angewiesen sein wird.
Es wird das modernste Gesetz Europas zur Fachkräfteeinwanderung. Und es ist nicht zuletzt die Wirtschaft, die uns sagt, dass dieses Gesetz zwingend notwendig ist,
betont Innenministerin Nancy Faeser. Bereits heute, so die Bundesagentur für Arbeit, gibt es 800.000 offene Stellen in Deutschland mit wachsender Tendenz. Andrea Nahles, die Vorsitzende der Bundesagentur, spricht von einer Nettozuwanderung von 400.000 Fachkräften pro Jahr, die man in den kommenden Jahren brauche. Mit dem Renteneintritt der Babyboomer dürfte diese Zahl sogar noch steigen, und das ist auch der wesentliche Grund für die Reform, mit der die Zuwanderung vereinfacht werden soll.
Wir werden die Schwellen für Zuwanderung senken. Wir werden die Integration verbessern und wir werden darauf achten, dass die Verfahren schnell und pragmatisch umgesetzt werden,
betont Wirtschaftsminister Robert Habeck. Drei wesentliche Elemente umfassen die Eckpunkte. Demnach sollen Fachkräfte aus dem Ausland künftig nicht mehr nur in dem Bereich arbeiten dürfen, für den sie eine anerkannte Qualifikation haben. Daneben sollen ausländische Fachkräfte künftig auch dann einreisen dürfen, wenn sie zwar berufliche Erfahrungen, aber noch nicht den nötigen Abschluss haben. Die Anerkennung soll dann auch in Deutschland nachgeholt werden können. Und mit der sogenannten Chancenkarte sollen interessierte Nicht-EU-Ausländer nach kanadischem Vorbild über ein Punktesystem die Möglichkeit bekommen, zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland zu kommen, sofern sie Qualifikationen, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung und einen Bezug zu Deutschland mitbringen.
Und da werden wir in der Bundesregierung mit der Wirtschaft gemeinsam dran arbeiten, dass wir eine ordentliche Anwerbestrategie haben, mit gezielten Aktionen in bestimmten Ländern, in denen wir bestimmte Fachkräfte sehen und zu uns holen wollen,
betont Arbeitsminister Hubertus Heil, der zugleich darauf verweist, dass damit keine Konkurrenz zum nationalen Arbeitsmarkt einhergehen soll.
Wir werden alle Register ziehen, die Potenziale im Inland zu heben. Von der Ausbildung über die Weiterbildung, über die Erwerbsbeteiligung von Frauen, über die Inklusion am Arbeitsmarkt, damit dafür gesorgt wird, dass Fachkräftemangel nicht zur Wachstumsbremse wird.
Anfang des kommenden Jahres soll der konkrete Gesetzentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium vorgelegt werden. Die Union schaut dagegen weiterhin kritisch auf die Pläne. Man habe erst vor 3 Jahren das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemeinsam mit der SPD in der Großen Koalition geändert, betont Friedrich Merz, und das werde nach wie vor nicht richtig und angemessen umgesetzt.
Wir bekommen nach Deutschland viele Menschen, die hier im Arbeitsmarkt nicht unterzubringen sind, und die wir brauchen, wollen nicht kommen.
So der CDU-Chef im ZDF-Morgenmagazin. Aber die Union will weiter gesprächsbereit bleiben, wohl auch, weil der Druck aus der Wirtschaft groß ist. So begrüßte etwa Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger die Eckpunkte als richtige Weichenstellung, um die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt einfacher und unkomplizierter zu gestalten, und forderte zudem, die Willkommenskultur fortzuentwickeln, damit Deutschland auch die richtigen Signale an diejenigen sende, die hier künftig arbeiten wollen.
Soweit Volker Findhammer, und wir wollen das Thema Zuwanderung von Arbeitskräften nach Deutschland vertiefen mit Mehmet Kilic. Er ist Jurist und Vorsitzender des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats. Der Verein hat seinen Sitz in Berlin und wird unter anderem in seiner Arbeit vom Bundesinnenministerium gefördert. Herr Kilic, was ist bisher in Deutschland nicht optimal gelaufen, wenn es um das Anwerben von Fachkräften geht?
Man hat eine gewisse Flickschusterei betrieben mit guten Absichten, wie beispielsweise Anfang 2000 hat man angefangen, diese Blue Card-Regelung in die Wege zu leiten, und dann hat man noch Aufenthaltsrechte für Selbstständige geschaffen, aber mit hohen Hürden. Und seit 1. März 2020 haben wir Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wiederum mit hohen Hürden. Am Ende stellt man fest, dass man im internationalen Wettbewerb diese kluge Köpfe doch nicht anwerben kann. Und deshalb ist die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesregierung gezwungen, jetzt eine gute Sache zu machen und diese Dinge ein bisschen liberalisieren.
Hat die Corona-Pandemie das Ganze beschleunigt?
Auf jeden Fall. Man hat ja bisher auf innereuropäische Zuwanderung gehofft, aber auch die europäischen Länder haben ein demografisches Problem und die haben auch Bedarf an Fachkräften. Wenn wir von Fachkräften reden, reden wir nicht nur von IT-Spezialisten und Ärzten, sondern auch zum Beispiel Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die mangelhaft da sind. Und all diese Dinge sind in der Pandemie noch deutlicher geworden. Und an allen Ecken fehlt es an Fachkräften. Deshalb muss man mit einer Liberalisierung und mit einem Punktesystem wie Kanada um die kluge Köpfe in der Welt kämpfen.
Was war denn bisher zu illiberal? Sie sprachen vorhin von Hürden. Gehen Sie doch mal darauf ein, was typische Hürden gewesen sind.
Genau. Beispielsweise, und ursprünglich hat man bei ausländischen Investoren gesagt, die müssen mindestens 1 Million deutsche Mark investieren und für mindestens 5 Personen Arbeitsplätze schaffen. Nach 2 Jahren hat man bemerkt, nur ein paar Leute hierher gekommen sind. Und dann hat man gesagt, gut, sollen wir dann diese senken? Bei dieser Diskussion war ich auch als Bundestagsabgeordneter mitbeteiligt, habe ich eine Metapher eingebracht. Ich habe gesagt, stellen Sie sich vor, Bill Gates steht vor der Tür und einen Laptop unter den Arm und sagt, ich brauche eine Garage, ich habe eine tolle Idee. Und wir sagen ihm, verschwinde, du kannst nicht 250.000 Euro investieren, nicht mal für 3 Personen Arbeitsplätze schaffen und du willst eine Garage, du kannst nicht mal ein Büro mieten. Und deshalb haben wir gesagt, nein, Ideen sind wichtig. Oder bei Fachkräftezuwanderungsgesetz. Man sagt, die müssen eine in Deutschland anerkannte Ausbildung oder Hochschulabschluss haben. Und diese Anerkennung läuft Jahre. Und die Leute haben irgendwo eine Ausbildung, aber um hier anerkannt zu werden, muss man 2 Jahre lang Bürokratie durchlaufen. Und am Ende wird womöglich auch die Hälfte nicht anerkannt. Das ist das Problem, Bürokratie.
Das waren jetzt die Minuspunkte. Dann gehen wir mal auf den heutigen Tag, die neuen Eckpunkte, die im Kabinett forciert werden. Was ist daran positiv zu bewerten?
Also einmal, man will ein Punktesystem schaffen und insbesondere auf 5 Merkmale sich konzentrieren. Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandsbezug und Alter. Also die Leute müssen möglichst jung sein und Qualifikation haben, deutsche Sprachkenntnisse, Berufserfahrung. Noch besser, wenn man Deutschlandsbezug hat. Die sind die Dinge, und man will außerdem auch die Einbürgerungen liberalisieren. Sicherlich sind die 2 verschiedene Paare Schuhe, aber die haben miteinander doch sehr wohl zu tun. Die klügsten Köpfe der Welt, wenn sie irgendwo hingehen, auswandern, schauen sie nicht nur auf Einkommen, sicherlich auch, aber dann schauen sie auch, was für ein Schulsystem wartet auf uns, unsere Kinder. Gibt es Integrationsmöglichkeiten? Wann kann man sich einbürgern lassen? Muss man ewig warten oder doch in kürzester Zeit, dass man eine Einbürgerung erreichen kann? All diese Punkte will auch Bundesregierung voranbringen. Daher begrüßen wir sehr, dass die Bundesregierung tatsächlich mutig an die Sache reingeht. Ich hoffe nur, dass wir keine populistischen Diskussionen wie damals 1999 von Herrn Roland Koch wieder haben.
Wo sehen Sie denn noch Verbesserungsbedarf an dem, was vorliegt?
Einmal die Voraussetzungen, was dann Einwanderung betrifft. Also die sollten vielleicht ein bisschen doch konkretisiert werden. Selbst wenn nicht mit Gesetz, dann müsste man wenigstens mit Verwaltungsvorschriften später, weil Deutschlandsbezug, Berufserfahrung, all diese Punkte sind ein bisschen schwammig. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Ausländerbehörden oder auch auswärtige Ämter, also Konsulaten und Botschaften in der Welt, diese Dinge ziemlich restriktiv handhaben. Und deshalb befürchte ich, dass die in der Praxis zu Schwierigkeiten führen könnten. Ansonsten bei der Einbürgerung tatsächlich sowohl werden die Zeiten verkürzt, aber auch, ich hoffe so, eine doppelte Staatsbürgerschaft doch ermöglicht wird. Wenn das so kommt, dann sind wir zufrieden.
Aus der Wirtschaft kamen ja heute viele positive Stimmen. Unter anderem wurde aber auch gefordert, man sollte noch pragmatischer werden, zum Beispiel den Unternehmen mehr Entscheidungsfreiheit geben, parallel vielleicht zu den Behörden. Wie bewerten Sie diese Vorschläge?
Also als Jurist bin ich vielleicht zu konservativ, aber man kann die Hoheitsentscheidungen nicht in die Hände von Unternehmen legen. Also wenn ein Unternehmen jemanden unbedingt will, und dann muss der Staat nicht auf eigene Voraussetzungen verzichten. Davon bin ich nicht überzeugt. Aber man sollte tatsächlich den Unternehmen eine gewisse Mitwirkungsmöglichkeit einräumen, damit die womöglich hier wenigstens die Ausländerbehörden informieren können und Unterlagen hier einreichen können. Nochmal viel wichtiger ist, dass die Digitalisierung tatsächlich auch bei dieser Beantragung von Visum doch auf die Tage kommt. Man verliert viel Zeit mit nicht digitalisierten Unterlagen, Unterschriften, Stempeln und Faxgeräten. Wenn wir das noch haben, das wäre dann toll.
Ich glaube, ein Bild, das viele von uns aus dem Fernsehen meist vor sich haben, vielleicht sogar aus dem Bekanntenkreis. Es kommen Menschen zu uns als Flüchtlinge, sie werden eine Zeit lang geduldet, sie finden einen Arbeitsplatz, sie werden sogar ausgebildet in einem Lehrberuf. Der Meister ist sehr froh und eines Tages steht dann die Bundespolizei auf dem Hof und nimmt die Menschen mit, weil sie dann abgeschoben werden müssen. Wird so eine groteske Situation durch das neue Zuwanderungsfachkräftegesetz verhindert werden können?
Ich schätze ja, aber die werden ja parallel existieren. Wir werden sowohl Asylbewerber, aber auch Fachkräftezuwanderung haben. Aber wir sollten wenigstens den Menschen eine Möglichkeit einräumen, die tatsächlich nur als Fachkräfte oder Arbeitskräfte einwandern wollen, um ihre Familie zu ernähren, über ihre Kinder über Wasser zu halten.
Ganz kurz zum Schluss, Herr Kilic, eine Frage. Arbeitsminister Heil will, dass die Erfolge bereits 2025 sichtbar sind. Hat er eine Chance damit?
Das hoffe ich auch, aber Fachkräftemangel in Deutschland ist wirklich ziemlich groß. Man darf das nicht unterschätzen. Wenn alles so bleibt, wie es ist, bis 2035 werden wir mehr als 7 Millionen Arbeitskräftemangel, was Fachkräfte betrifft, haben. Um das so kurzfristig zu kompensieren, ist sehr ambitioniert.
Herr Kilic, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich herzlich, Herr Karg.
Soweit Mehmet Kilic vom Bundeszuwanderungsrat. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Damit kommen wir ins Ausland, genauer gesagt nach Brüssel. Die von Ungarn auf den Weg gebrachten Reformen reichen der Europäischen Kommission nicht aus, wegen Mängeln bei der Korruptionsbekämpfung und der Unabhängigkeit der Justiz. Empfahl die Brüsseler Behörde den Mitgliedstaaten heute, mehr als 13 Milliarden Euro an EU-Mitteln für Ungarn einzufrieren. Die Staaten müssen nun aber darüber abstimmen. Aus Brüssel unser Korrespondent Peter Kapern.
Klare Botschaft der EU-Kommission an Viktor Orban.
No funds will flow until the essential milestones are properly implemented.
Es werden keine Gelder nach Ungarn fließen, solange die Meilensteine nicht umgesetzt sind, so Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis am Mittag in Brüssel. Die Meilensteine, das sind insgesamt 27 Einzelreformen zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit und zur Bekämpfung der Korruption im Lande. Eigentlich hatte Ungarns Regierungschef Orbán zugesagt, den wichtigsten Teil dieser Reformen bis zum vergangenen Samstag umzusetzen. Doch als die EU-Kommission jetzt Bilanz zog, musste sie feststellen, Orbán hatte einmal mehr nicht Wort gehalten. Und deshalb will die Brüsseler Behörde die Auszahlung eines zweistelligen Milliardenbetrags erst einmal stoppen. Zum einen geht es um 7,5 Milliarden aus dem regulären EU-Haushalt, zum anderen um 5,8 Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Diese Gelder sollen erst fließen, wenn die geforderten Reformen umgesetzt sind, und zwar komplett umgesetzt sind.
There is no partial payment for partial fulfillment.
Es gebe keine Teilauszahlung im Gegenzug für teilweise umgesetzte Reformen, so Rechtsstaatskommissar Didier Reinders. Doch bevor dem autoritären ungarischen Ministerpräsidenten der Geldhahn tatsächlich zugedreht wird, müssen erst noch die Mitgliedstaaten der Mittelsperrung zustimmen, und zwar mit qualifizierter Mehrheit. Die Abstimmung ist eine Premiere. Noch nie zuvor sollten einem Mitgliedstaat Gelder gestrichen werden. Insofern betreten die Finanzminister, die sich damit befassen, politisches Neuland. Beobachter gehen dennoch davon aus, dass die erforderliche Mehrheit von 15 Staaten, die gleichzeitig 65% der EU-Bevölkerung vertreten, zustande kommt. Denn Orbán hat in letzter Zeit zahlreiche ehemals Verbündete gegen sich aufgebracht. Durch seinen Anbiederungskurs gegenüber Wladimir Putin, durch eine Blockade der Hilfsgelder für die Ukraine und zuletzt durch das Tragen eines Fußball-Fanschals mit den Umrissen Großungarns in den Grenzen von vor 1918, was in den Nachbarländern die Furcht auslöste, Orbán sei wie Putin auf eine Verschiebung der Nachkriegsgrenzen in Europa aus.
Soweit Peter Kapern. Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht. Es ist gleich 23.26 Uhr. Wir kommen jetzt zu unseren Kurzberichten, die heute sehr ausführlich sind. Der Bundestag hat heute den Hungerkrieg Stalins gegen die Ukraine in den 1930er Jahren als Völkermord verurteilt. Alfred Schmidt informiert.
Die Parteien der Ampelregierung stimmten gemeinsam mit CDU und CSU mehrheitlich für die Einordnung als Völkermord. Damit fordert der Bundestag die Bundesregierung auf, das Wissen über den Holodomor künftig zu fördern, und das Parlament verpflichtet sich zum Gedenken an die Millionen Opfer. Der Grünen-Abgeordnete Robin Wagner warf Russland vor, den Holodomor bis heute zu verleugnen. Dagegen helfe nur Aufklärung. Der CDU-Abgeordnete Knut Abraham sagte mit Verweis auf die zerstörte Infrastruktur in der Ukraine, man sehe heute denselben Willen zum Völkermord. Kritik kam von den Fraktionen der AfD und der Linken, die sich bei der Abstimmung enthielten. Gregor Gysi verurteilte zwar für die Linksfraktion den Holodomor als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, er habe aber den Eindruck, hier sollten Hitler und Stalin gleichgesetzt werden, und dies lehne er ab. Mark Jongen von der AfD sprach von einem Menschheitsverbrechen mit Blick auf den Holodomor. Er warf den übrigen Parteien aber vor, kommunistische Verbrechen in der Vergangenheit kleingeredet zu haben.
Das 49-Euro-Ticket kommt später als zunächst gedacht, und die Debatte um die Finanzierung geht weiter. Mehr von Philipp Eckstein.
Zugleich machten die Länder in ihrem gemeinsamen Beschluss deutlich, sie erwarten, dass der Bund sich finanziell beteiligt, sollte das Ticket teurer werden. Doch genau das ist auch nach dem Treffen weiter umstritten. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat eine Pressekonferenz kurzfristig abgesagt. Der Nachrichtenagentur dpa sagte er, je schneller das 49-Euro-Ticket komme, desto besser. Der FDP-Politiker verwies darauf, dass die finanziellen Fragen bereits zwischen dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten geklärt worden seien. Er erwartet, dass die Landesverkehrsminister nun den Auftrag umsetzen. Die Landesverkehrsminister betonten hingegen, beim Geld sind weiter offene Fragen zu klären. Das 49-Euro-Ticket und die Frage der Finanzierung könnte damit erneut Thema sein, wenn sich Bundeskanzler Scholz und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in gut einer Woche wieder treffen.
Die Bundesregierung hat ihre Strategie gegen Antisemitismus vorgestellt. Mario Kubina berichtet.
Erst vor rund zwei Wochen sind Orte des jüdischen Lebens zum Ziel von Angriffen geworden. Betroffen waren Synagogen in Essen und Berlin. Darauf weist Felix Klein hin, der Bundesbeauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus. Dass die Regierung heute eine nationale Strategie gegen Judenfeindlichkeit beschlossen hat, nennt er einen Meilenstein. Nach seinen Worten handelt es sich um die erste Strategie dieser Art auf Bundesebene. Im Mittelpunkt stehen Bildung und Aufklärung über die jüdische Geschichte, den Holocaust und die Bedeutung des israelischen Staats für jüdische Menschen. Außerdem geht es darum, wie Polizei und Justiz Jüdinnen und Juden besser vor Anfeindungen und Straftaten schützen können. Gerade in Krisenzeiten neigen manche Menschen zu vermeintlich einfachen Antworten, sagt Klein, und eine dieser Antworten sei der Antisemitismus. Seit Jahren nehmen judenfeindliche Straftaten zu. Letztes Jahr waren es laut Innenministerium mehr als 3000, ein Höchstwert. Bei der Hälfte der Delikte sehen die Ermittlungsbehörden einen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Der Grund: Verschwörungserzählungen haben oft einen antisemitischen Charakter.
Im Kuseler Polizistenmordprozess wurde das Urteil gefällt. Susanne Kimmel fasst zusammen.
Gegen den Hauptangeklagten verhängte das Landgericht Kaiserslautern wegen zweifachen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe und stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Der Bürgermeister von Kusel sagte, es sei gut, dass die rechtliche Aufarbeitung zügig erfolgt sei. Nun könne die Trauer nach der furchtbaren Tat Ende Januar ihren Raum einnehmen. Das Landgericht Kaiserslautern sah es nach umfangreicher Beweisaufnahme in den vergangenen Monaten als erwiesen an, dass der Hauptangeklagte die Polizeianwärterin und ihren Kollegen erschossen hat. Der hochverschuldete Saarländer habe so verhindern wollen, dass seine Jagdwilderei aufliegt. Prozessbeobachter gehen davon aus, dass seine Verteidiger in Revision gehen. Der Mitangeklagte wurde heute unterdessen wegen Beihilfe zur Wilderei schuldig gesprochen, erhielt als Kronzeuge aber keine Strafe.
Die NATO-Außenminister haben in Bukarest über zahlreiche sicherheitspolitische Maßnahmen beraten. Stefan Überbach mit Einzelheiten.
Georgien, Bosnien-Herzegowina, die Republik Moldau. Drei Partnerländer der NATO, die sich wachsendem Druck aus Moskau ausgesetzt sehen und deshalb auf die Hilfe der westlichen Militärallianz zählen können, wenn es darum geht, ihre staatliche Souveränität zu schützen, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg zum Abschluss des Ministertreffens in Bukarest. Das Bündnis werde die Länder beim Aufbau und bei der Ausbildung ihrer Streitkräfte unterstützen. Auch der Ukraine sicherte die NATO weitere Hilfen zu, etwa die Lieferung von Winterausrüstung, von Generatoren und Ersatzteilen für die Reparatur der Stromnetze sowie von Flugabwehrsystemen inklusive Munition, damit die Menschen besser vor russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen geschützt werden können. Ein schneller NATO-Beitritt der Ukraine, wie sich das Präsident Zelensky wünscht, steht für die große Mehrheit der Bündnispartner aktuell jedoch nicht zur Debatte.
Frankreichs Präsident Macron ist zu Besuch bei US-Präsident Biden. Beide haben einige Kontroversen zu besprechen. Nina Barth aus Washington.
Der Besuch von Frankreichs Präsident Macron ist der erste Staatsbesuch, zu dem US-Präsident Biden einlädt. Wegen der Corona-Pandemie hatte es zuvor keine Staatsbesuche gegeben. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Kirby, betonte die enge Partnerschaft zwischen den USA und Frankreich. Frankreich sei ein wichtiger globaler Partner und der älteste Verbündete der USA, so Kirby. Am ersten Tag seines Staatsbesuches wird Macron mit US-Vizepräsidentin Harris unter anderem die NASA-Zentrale besuchen. Am Donnerstag steht dann das bilaterale Gespräch mit Biden auf dem Programm. Dabei wird es unter anderem um den russischen Krieg in der Ukraine, China und Energiepolitik gehen. Meinungsverschiedenheiten sind vorprogrammiert. Frankreich und andere europäische Länder sind über das Inflationsreduzierungsgesetz der USA verärgert. Es beinhaltet unter anderem Steuererleichterungen für Elektroautos und Batterien, wenn sie in den USA hergestellt wurden. Am Donnerstagabend Ortszeit gibt es dann ein Staatsdiner für Macron und dessen Ehefrau Brigitte. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Grammy-Preisträger John Batiste.
Die belarussische Menschenrechtlerin Maria Kolesnikova liegt im Gefängnis auf der Intensivstation. Mehr von Annette Kammerer.
Über Maria Kolesnikovas Diagnose sei weiterhin nichts bekannt. Weder ihr Vater noch ihre Anwälte dürften persönlich mit der belarussischen Oppositionellen sprechen. Das teilte heute der Telegram-Kanal einer ihrer Vertrauten mit. Maria Kolesnikova gilt als eine der Führungsfiguren der belarussischen Protestbewegung gegen Machthaber Lukaschenko. Vor zwei Tagen ist sie in kritischem Zustand in ein belarussisches Krankenhaus eingeliefert worden. Gespräche mit Ärzten seien selbst dem Vater nur in Anwesenheit von Mitarbeitern des belarussischen Innenministeriums erlaubt, hieß es in der Telegram-Mitteilung weiter. Im Krankenhaus soll sie aktuellen Informationen nach operiert worden sein und mittlerweile wieder Bewusstsein erlangt haben.
Die Terrormiliz IS hat den Tod eines ihrer Anführer verkündet, wie Moritz Behrendt berichtet.
Ein Sprecher der Miliz teilte mit, der Iraker Abu Hassan al-Hashimi al-Qureishi sei, Zitat, im Kampf gegen die Feinde Gottes getötet worden. Zu den Umständen und zum Zeitpunkt des Todes machte er keine genaueren Angaben. Unabhängig überprüfen lässt sich die Darstellung nicht. Im Jahr 2014 hatte der Islamische Staat große Gebiete in Syrien und im Irak unter seine Kontrolle gebracht. Der damalige Anführer der Dschihadisten, Abu Bakr al-Baghdadi, hatte sich selbst zum Kalifen ernannt und somit den Anspruch auf die Herrschaft über alle Muslime weltweit erhoben. Ein internationales Bündnis konnte den IS im Jahr 2017 im Irak und 2019 in Syrien weitgehend militärisch besiegen. Im Untergrund ist die Organisation in Syrien und auch im Irak weiter aktiv. Mitglieder der Gruppe verüben in beiden Ländern immer noch Anschläge.
In China ist der frühere Staats- und Parteichef Jiang Zemin gestorben. Aus Peking Benjamin Eisel.
Genosse Jiang Zemin habe an Leukämie gelitten, schreibt die Nachrichtenagentur Xinhua. Er sei am Mittag an mehrfachem Organversagen gestorben. Alle Rettungsversuche seien fehlgeschlagen. Jiang Zemin führte China ab den späten 1980er Jahren. Ende Juni 1989 wurde er Generalsekretär der alleinherrschenden Kommunistischen Partei nach der blutigen Niederschlagung der Demokratieproteste rund um den Pekinger Tiananmenplatz. 1993 wurde Jiang Zemin für 2 5-jährige Amtszeiten Staatschef. Unter seiner Führung öffnete sich China weiter wirtschaftlich. Er setzte Marktreformen fort. Insgesamt verbesserte Jiang Zemin die diplomatischen Beziehungen Chinas zur Außenwelt. Gleichzeitig hielt er an der strengen Kontrolle der Kommunistischen Partei im Land fest. Seine Regierung unterdrückte jegliche Opposition und sperrte Menschenrechts- und Demokratieaktivisten ins Gefängnis. Unter seiner Führung wurde auch die spirituelle Falun Gong-Bewegung verboten, die von der Kommunistischen Partei bis heute als Bedrohung ihres Machtanspruchs gesehen wird.
Soweit diese Kurzberichte und den Tag an der Frankfurter Börse hat nun Samir Ibrahim für uns.
Die Börsen reagieren auf den Rückgang bei den Verbraucherpreisen in Europa freundlich, heißt es in Marktkommentaren. Und genau so kann man das ausdrücken. Der DAX liegt am Ende des Tages 0,3% zu und steht damit bei 14.397 Punkten. Mehr aber auch nicht. Die Probleme bleiben ja. Etwas Aufschwung erfahren allerdings die Autowerte. Erneut legen die Papiere von VW, BMW und Mercedes deutlich zu. Hintergrund ist hier vor allem, dass sich die Ängste vor weiteren Schwierigkeiten in China allmählich verflüchtigen. Der Markt ist vor allem für die deutschen Hersteller wichtig. Während VW und BMW rund 1% gewinnen, schaffen es die Aktien von Mercedes sogar auf ein Plus von knapp 2,5%. Die Stuttgarter können einen Erfolg beim Kraftfahrtbundesamt vermelden. Das hat einen Feldversuch für das autonome Einparken erlaubt. Der Wagen sucht sich dabei einen Parkplatz ganz ohne Fahrer. Der Energiekonzern Uniper, der kurz vor der Verstaatlichung steht, machte ebenfalls von sich reden. Er verklagt jetzt den russischen Partner Gazprom. Bekanntlich liefert Russland so gut wie kein Gas mehr durch seine Pipelines. Uniper hat dadurch bereits mehr als 11 Milliarden Euro verloren. Das wollen die Düsseldorfer jetzt ersetzt haben. Der Fall wird vor einem internationalen Schiedsgericht verhandelt werden. Auch Airbus konnte mit Neuigkeiten aufwarten. Der Flugzeugbauer versucht sich jetzt als Triebwerkshersteller. Ziel: das klimaneutrale Fliegen. Bis 2035 will man eine Turbine entwickeln, die mit grünem Wasserstoff angetrieben werden könnte.
Aktuelles von der Börse war das von Samir Ibrahim. Russland soll zahlen, so will es zumindest die EU-Kommission. Denn während die russische Armee mit immer neuen Luftangriffen die zivile Infrastruktur der Ukraine zerstört, denkt die EU derzeit darüber nach, woher die Milliarden für einen künftigen Wiederaufbau kommen könnten. Und ins Visier geraten sind dabei rund 300 Milliarden Euro an eingefrorenen russischen Zentralbankreserven. Die Freigabe dieser Mittel könnte von einem Friedensabkommen abhängig gemacht werden, das auch russische Reparationszahlungen umfassen würde. So erklärten es heute EU-Beamte in Brüssel. Was es damit auf sich hat, weiß unser Korrespondent Klaus Remme.
Seit Monaten sammeln Ermittler in der Ukraine zusammen mit Experten aus westlichen Partnerländern Beweise für russische Kriegsverbrechen. Gleichzeitig wurde staatliches und privates Vermögen aus Russland im Westen eingefroren. Es geht um über 300 Milliarden Euro. Russland müsse für seine schrecklichen Verbrechen bezahlen, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Nachmittag in Brüssel.
We will work on an international agreement with our partners to make this possible. Russia's horrific crimes will not go unpunished.
Die Verbrechen werden nicht ungestraft bleiben, versicherte von der Leyen. Zusammen mit Partnern werde man an einer entsprechenden Vereinbarung arbeiten. Das klingt erheblich einfacher, als es ist. So viel steht fest. Da ist beispielsweise der Internationale Strafgerichtshof, der zwar für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zuständig ist, nicht aber für ein russisches Verbrechen der Aggression, einem Angriffskrieg, da Russland dem Gerichtshof nie beigetreten ist. Dazu kommt, dass ein Staatschef wie Wladimir Putin, solange er im Amt ist, persönliche Immunität genießt. Die EU-Kommission schlägt nun ein Sondergericht vor, um Verfahren möglich zu machen. Dieser Weg führt zwingend nach New York zu den Vereinten Nationen und nach einem absehbaren Scheitern im Sicherheitsrat zur Generalversammlung. Schwierig, aber nicht unmöglich, so meint die EU-Kommission.
Russia and its oligarchs have to compensate Ukraine for the damage. And we have the means to make Russia pay.
Noch schwieriger wird es, wenn es um die Milliarden von russischen Oligarchen und der Zentralbank in Moskau geht. Sie müssen den Schaden bezahlen und wir haben die Mittel, damit das geschieht, verspricht Ursula von der Leyen. Die EU und die G7-Staaten haben nach ihren Angaben 300 Milliarden Euro der Zentralbank und 19 Milliarden private Vermögenswerte eingefroren. Doch die rechtlichen und praktischen Hürden sind gewaltig. Nur weil ein Oligarch auf einer Sanktionsliste steht, darf sein Vermögen nicht konfisziert werden. Eine Anklage, ein Gerichtsverfahren und eine Verurteilung, das wäre eine ausreichende Basis, doch die liegt in den wenigsten Fällen vor. Sanktionsumgehungen sollen jetzt in der EU Straftatbestand werden. Rückwirkend würde man das nicht anwenden können. Kurzfristig schlägt die Kommission vor, die Mittel aktiv zu verwalten, zu investieren und den Gewinn für die Ukraine einzusetzen. Präzedenzfälle dafür gibt es nicht. Die Kommission weiß nicht einmal, wie viel der 320 Milliarden in der EU festliegen. Auch bezieht sich der Vorschlag nur auf liquide Mittel und wie hoch dieser Anteil ist, auch darauf gibt es keine Antwort. Langfristig sollte das gesamte Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden, hieß es heute. Aber diesem Vorschlag müsste Russland in Friedensverhandlungen zustimmen. Für eine finale Enteignung gibt es schlicht keine rechtliche Grundlage.
Soweit unser Brüsseler Korrespondent Klaus Remme. Die österreichische Schauspielerin Christiane Hörbiger, sie war eine der bekanntesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum und gerade in Deutschland sehr bekannt und beliebt durch Film und Fernsehen. Nun ist Christiane Hörbiger mit 84 Jahren in Wien gestorben. Ein Nachruf von Oliver Schosch.
Christiane Hörbiger wurde 1938 in Wien geboren, als Tochter des berühmten Schauspieler-Ehepaars Paula Wessely und Attila Hörbiger. Doch die Mutter hatte zunächst andere Pläne für ihre Tochter. Christiane Hörbiger sollte eigentlich Konditorin werden.
Janele war das. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die Konditorei Janele. Ja, dort hatte meine Mutter schon eine Lehrstelle für mich bereitet. Aber mit meinem Vater bin ich dann nach Hersfeld gefahren. Der hat dort den Jedermann gespielt, soviel ich weiß, ja. Und dann haben die mich dort entdeckt.
1955 hatte Hörbiger ihren ersten Filmauftritt in Der Major und die Stiere vom Regisseur Eduard von Borschody. Danach begann sie eine Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und brach diese wieder ab, weil sie schon für den nächsten Film engagiert wurde, Kronprinz Rudolfs letzte Liebe. Allerdings hatte sie es als Anfang 20-jährige Schauspielerin nicht leicht, denn sie wurde immer wieder mit ihren berühmten Eltern verglichen. Bei ihren Auftritten im Wiener Burgtheater gab es immer wieder schlechte Kritiken. Und das nahm sie sich sehr zu Herzen, erzählte sie später dem ORF.
Es war schon ein bisschen hart, wie der Blaha damals noch geschrieben hat, die Rolle der Julia spielt die unbegabte Tochter der Paula Wessely. Und das muss man erst verkraften und habe bitterlich geweint.
Christiane Hörbiger trat vermehrt im Fernsehen auf. Von 1965 bis 70 als Christel Müller in der ARD-Serie Donaugeschichten an der Seite von Willi Milowitsch. Einem größeren Publikum bekannt wurde sie als Gräfin von Guldenburg in der ZDF-Serie Das Erbe der Guldenburgs.
Mach dir nichts vor, Gregor. Das ist alles eine Illusion. Du und deine Musik, das ist die Wirklichkeit.
Aber Christine, die Musik ist ebenso trügerisch wie alles. Ich selbst lasse mich auch davon ergreifen, aber du bist wirklich da.
Ich bin auch nur eine Illusion für dich. Du weißt es.
1992 spielte Christiane Hörbiger an der Seite von Götz George und Uwe Ochsenknecht in Stonk mit. Die Filmsatire um die Hitler-Tagebücher von Helmut Dietl bekam eine Oscar-Nominierung als bester ausländischer Film. Und Christiane Hörbiger erhielt für ihre Rolle als Nichte von Hermann Göring glänzende Kritiken. Doch sie hatte auch eine bedeutende Theaterkarriere und war fast 20 Jahre lang am Schauspielhaus Zürich engagiert, wo sie große klassische Rollen übernahm, wie die Elizabeth in Schillers Maria Stuart. Christiane Hörbiger war eine der beliebtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie starb an diesem Mittwochmorgen im Alter von 84 Jahren in Wien.
Soweit dieser Nachruf von Oliver Schosch.
Deutschlandfunk. FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Ein weiterer spannender Spieltag war das heute in Katar. Und ebenso spannend ist die Stimmung in Deutschland vor dem Spiel morgen gegen Costa Rica. Jetzt kommt Benedikt Kaninski.
Ja, und in der Gruppe E hieß es heute Abend Polen gegen Argentinien oder aber auch Lewandowski gegen Messi, das Duell der beiden Weltfußballer. Jubeln durften am Ende tatsächlich beide mit ihren Teams. André Siems hat das Spiel gesehen.
Heimgehen war nicht drin. Die argentinischen Fans haben das Stadion kurzerhand zu ihrem neuen Hotelzimmer umfunktioniert. Der DJ hatte die Lautsprecherboxen längst abgedreht, aber das war den Anhängern der Südamerikaner egal. Der 2:0-Sieg brachte ihnen Tabellenplatz 1 und Julian Alvarez, der das 2:0 schoss, hatte nur schöne Gedanken an das Spiel.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Team und mit mir selbst. Wir haben ein super Spiel gemacht und die Gruppenphase mit einem Sieg abgeschlossen, so wie es unser Ziel war.
In der ersten Halbzeit drückte Argentinien, Messi verschoss aber einen Elfer. Im zweiten Durchgang machte McAllister das 1:0, Alvarez traf zum 2:0. Das Spiel war gelaufen, weil von Polen gar nichts kam. Erst nach dem Schlusspfiff konnte Robert Lewandowski jubeln, als feststand, dass auch sein Team eine Runde weiter ist.
Erste Mal in meinem Leben nach so einer Niederlage kann man zufrieden sein.
Argentinien spielt als nächstes gegen Australien. Polen steht zum ersten Mal seit mehr als 36 Jahren in einem WM-Achtelfinale, weil die punktegleichen Mexikaner im Parallelspiel am Ende das schlechtere Torverhältnis hatten. In der K.O.-Runde treffen die Polen nun auf Frankreich.
Im Parallelspiel traf Saudi-Arabien auf Mexiko. Mit einem deutlichen Sieg hätten die Mexikaner Argentinien ins Achtelfinale folgen können. Armin Lehmann.
Mexiko schnupperte am Achtelfinale, doch am Ende reichte es nicht. 2:0 führten die Mittelamerikaner kurz nach der Pause gegen ein schwaches Saudi-Arabien durch die Tore von Martin und Chavez. Mexiko brauchte dann noch ein Tor, um Polen in der Tabelle zu überholen. Doch sie versiebten auch beste Chancen und in der Nachspielzeit kamen die Saudis noch zum 2:1 Anschlusstreffer. Das war zu wenig für beide. Für Mexiko und Saudi-Arabien ist das Turnier beendet.
Und schon am Nachmittag konnte Frankreich das Spiel gegen Tunesien deutlich entspannter angehen. Die Franzosen standen schon vor dem Spiel als Achtelfinalteilnehmer fest. Und das war der Mannschaft auch anzumerken. Martina Knief mit den Einzelheiten.
Mit dem B-Team kann auch ein Weltmeister keine WM-Spiele einfach mal so gewinnen. Die Franzosen legten einen überheblichen Auftritt auf den Rasen. Tunesien nutzte dies aus und sorgte für eine Überraschung. Kasri traf in der 58. Minute. Damit scheiden die Tunesier bei ihrer 6. WM-Teilnahme zwar wieder nach der Vorrunde aus, aber sie tun dies mit erhobenem Haupt. Nach und nach wechselten die Franzosen dann ihre Starstürmer ein. Es reichte in der 8. Minute der Nachspielzeit durch Griezmann zum Ausgleich, der aber nach Einsatz des Videoassistenten wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. Der Weltmeister zieht also mit einem Kratzer ins Achtelfinale ein. Für Aufsehen sorgte auch ein Flitzer mit einer Palästina-Fahne in der Hand, als er das Spielfeld überquerte.
Und im Parallelspiel gewann Australien gegen Dänemark. Damit steht jetzt auch fest, wer im Achtelfinale aufeinander trifft. Am Samstagabend nämlich Argentinien gegen Australien und am Sonntag dann Frankreich gegen Polen. Einen Dreikampf um den Einzug in die K.O.-Phase wird es auch morgen in der Gruppe F geben. Dort stehen sich am Nachmittag die beiden Turnier-Mitfavoriten Kroatien und Belgien gegenüber.
WM-Zweiter gegen WM-Dritter, Modric gegen De Bruyne oder einfach Kroatien gegen Belgien. Vor dem Turnierstart am Persischen Golf hätte sich das nach einem Knaller angehört. Aber mit dem bisher gezeigten Altherrenfußball zählen die roten Teufel zu den großen WM-Enttäuschungen. Die älteste, beim Turnier eingesetzte Mannschaft läuft ihrer Form hinterher, der Zoff zwischen den Führungsspielern eskaliert und die klaren Worte von Mittelfeldstar De Bruyne: keine Chance, wir sind zu alt, bringen es auf den Punkt. Die Favoritenrolle liegt beim Team um den zuletzt als Doppelpacker erfolgreichen Hoffenheimer André Kramaric. Kroatien hat es in der eigenen Hand, schon ein Remis würde für das Achtelfinale reichen.
Jens-Jörg Rieck. Außerdem trifft Marokko auf Kanada und könnte mit einem Sieg morgen den überraschenden Einzug ins Achtelfinale feiern. Deutschland gegen Costa Rica, ein Alles-oder-Nichts-Spiel, auf das wir morgen schauen. Damit sich das Aus von 2018 nicht wiederholt, ist Deutschland morgen auch auf Schützenhilfe der Spanier im Spiel gegen Japan angewiesen. Felix Mansel mit dem Ausblick.
Vor der Partie gegen Costa Rica ist eine Sache glasklar. Es ist ein Alles-oder-nichts-Spiel. Deutschland muss gewinnen, sonst ist das Turnier für die DFB-Elf zu Ende.
Wir haben uns selbst in die Situation gebracht. Jetzt geht es darum, dass wir Charakter zeigen.
Mit oder ohne Charakter, wenn Deutschland wirklich aus dem Turnier fliegen sollte, ändert sich für Hansi Flick nach eigener Aussage gar nichts. Kein Rücktritt, egal wie das Spiel gegen Costa Rica ausgeht.
Ich kann es bestätigen von meiner Seite aus. Ich habe Vertrag bis 2024.
Um ins Achtelfinale einzuziehen, muss das DFB-Team einfach nur gewinnen. Vielleicht werden 2 Tore Unterschied nötig sein. So einfach das klingen mag, so schwierig könnte es sich am Ende gestalten. Thomas Müller hat 2018 bei der WM in Russland vor dem 3. Gruppenspiel damals gegen Südkorea eine ähnliche Situation erlebt.
Was uns natürlich vielleicht ein Lächeln auf die Lippen zaubert, ist die Chance überhaupt noch zu haben, ins Achtelfinale zu kommen.
Die könnte aber auch richtig klein werden. Dann, wenn Japan Spanien schlägt, wovon man nicht wirklich ausgehen kann, aber möglich ist alles. Und dann wäre unter Umständen gegen Costa Rica ein richtig hoher Sieg mit bis zu 8 Toren Unterschied nötig. Aber aufgepasst, immer dann, wenn über die Höhe eines Sieges spekuliert wird, macht man die Rechnung ohne den Gegner. Denn Costa Rica hat selbst auch noch Chancen weiterzukommen und will diese natürlich nutzen, verrät Abwehrchef Kendall Watson.
Ja klar haben wir eine Chance, da kann alles passieren. Wir gehen nie ins Spiel und denken vorher schon, dass es bereits gelaufen ist.
Geleitet wird diese Begegnung von der Französin Stéphanie Frappin, die als erste Frau in der Geschichte bei einer Männer-WM ein Spiel pfeifen darf. Hansi Flick findet das gut.
Ich bin der Meinung, sie hat es verdient aufgrund ihrer Leistung und ich hoffe, dass sie sich auch auf dieses Spiel so freut wie wir.
Zusammengefasst freuen sich alle auf die Begegnung. Alle haben was zu gewinnen. Der DFB-Kader ist komplett einsatzbereit. Alles ist klar, außer dem Ergebnis und ob Niklas Füllkrug von Anfang an ran darf. Das bleibt erstmal noch das Geheimnis des Bundestrainers.
Und Sie haben es gerade gehört, das Spiel der Deutschen gegen Costa Rica wird erstmals in der WM-Geschichte von einer Frau geleitet, nämlich Stéphanie Frappart. Julia Borutta stellt sie vor.
Hürden existieren für Stéphanie Frappart schon lange nur noch, um übersprungen zu werden. Die Berufung zur Chefschiedsrichterin in einem Herren-WM-Spiel ist für sie eine Auszeichnung, aber vor allem der natürliche nächste Schritt in ihrer Ausnahmekarriere. Das ist einfach das Weltereignis des Sports schlechthin. Ich bin wirklich stolz, Frankreich repräsentieren zu dürfen. Die erste zu sein, das ist für Frappart schon seit vielen Jahren Alltag. Begonnen hat sie als Spielerin, wechselt aber schon im Alter von 18 Jahren das Fach, leitet mit gerade einmal 19 erste Männerspiele, anfangs noch in der 7. Liga. Bei den Frauen reift die Vollblutsportlerin in wenigen Jahren zu internationaler Klasse heran, pfeift Champions League und internationale Turniere. Dann 2. Liga der Männer. Sie beweist Stehvermögen und Mut. Gibt in einem Spiel zwischen Nîmes und Valenciennes schon nach 56 Sekunden die rote Karte. Völlig zu Recht sind sich die Kommentatoren damals einig. 2019 folgt der Titel als Weltschiedsrichterin und der erste Einsatz in der 1. Liga der Männer. Trotz ihrer gerade mal 1,64 Meter Körpergröße strahlt sie auf dem Platz eine überragende Autorität aus, ist souverän in ihren Entscheidungen und wird deshalb von den Spielern respektiert. Im Sommer 2019 dann geht für die Französin ein Traum in Erfüllung. In ihrer Heimat darf sie das Finale der Frauen-WM leiten. Ich habe die Schiedsrichterschaft von ganz Frankreich vertreten. Das war für uns eine tolle Anerkennung. Viele Leute haben mich unterstützt, für einen Tag auf dem Dach der Welt zu stehen. Das war schon außergewöhnlich. Gerade mal einen Monat später folgt die nächste große Auszeichnung. Beim Herrenfinale des UEFA Supercups steht Stéphanie Frappart als erste Chefin auf dem Platz. Selbst für Liverpool-Coach Jürgen Klopp ein großer Augenblick. Ich bin glücklich, an diesem historischen Moment teilzuhaben, sagt Klopp vor dem Spiel. Liverpool ringt Chelsea erst im Elfmeterschießen nieder, aber zur Schiedsrichterin sagt Klopp nach dem Abpfiff: Hätte seine Mannschaft gespielt, wie sie gepfiffen hat, sie hätte sicher 6:0 gewonnen. Ein Riesenkompliment und ein Sprungbrett für die nächste Stufe. Champions League der Männer. Hier gibt Frappart im Dezember 2020 ihr Debüt. Nun also die Herren-WM in Katar.
Beaucoup d'émotions.
Das bewegt mich sehr, sagt Stéphanie Frappart. Vorbild für viele junge Frauen, die ihr nacheifern werden.
Und das war WM aktuell. Alle Hintergründe zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gibt's auch in der DLF-Audiothek zum Nachhören.
Danke, Benedikt Kaninski. Und damit kommen wir zur Presseschau, zusammengestellt von Dietmar Reiche und präsentiert von Volker Barnik.
Das bundesweite 49-Euro-Ticket im öffentlichen Personennahverkehr soll voraussichtlich am 1. April des kommenden Jahres starten. Die Volksstimme aus Magdeburg schreibt: Der Bund-Länder-Streit um die Finanzierung wirkt wie die Mischung zwischen orientalischem Basar und dem Beleg dafür, mit welch heißer Nadel die deutschen Regierungen Entlastungen für inflationsgeplagte Bürger zusammenstricken. Das Ergebnis ist beschämend. Der Kölner Stadtanzeiger notiert: Es drängt sich der Eindruck auf, dass eigentlich keiner der Beteiligten das Ticket wirklich will. Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Finanzminister Christian Lindner von der FDP sind nicht sonderlich engagiert. Die Länder fordern immer mehr Geld und auch die Verkehrsunternehmen sagen stets nur, was alles nicht geht. Die Frankfurter Neue Presse konstatiert: Es ist richtig, mit Ländern und Kommunen über die Verteilung eventueller Mehrkosten zu sprechen, aber eine Verzögerung bis April rechtfertigt das nicht. Das Bundeskabinett hat sich im Grundsatz auf die Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten geeinigt. Dazu schreibt der Reutlinger Generalanzeiger: Künftig sollen Fachkräfte auch ohne Anerkennung ihres Abschlusses in Deutschland arbeiten dürfen. Einerseits wird damit eine bürokratische Hürde aus dem Weg geräumt, andererseits womöglich das berufliche Niveau gesenkt. Ähnlich zwiespältig kommt das Punktesystem daher. Wann ein Kriterium erfüllt ist und wie schwer es wiegt, ist noch unklar. Die Leipziger Volkszeitung begrüßt das Konzept der Bundesregierung. All diese Schritte sind überfällig, wenn wir verhindern wollen, dass Wohlstand verloren geht und die Sozialversicherungen kollabieren. Es ist ein Irrglaube, dass Einwanderung in die Sozialsysteme etwas Schlechtes sei. Das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen froh sein über jeden Einwanderer, der hier arbeitet und Steuern sowie Sozialabgaben bezahlt. Die allermeisten kommen, um genau das zu tun. Die Freie Presse aus Chemnitz bemerkt: Längst versuchen weltweit viele Staaten, gute Leute zu gewinnen. Dabei haben Kanada und die USA oder Australien die Nase vorn, weil viele Interessenten eh schon Englisch sprechen. Berlin müsste also eine weltweite Kampagne zum Deutschlernen starten, an die Botschaften in den Goethe-Instituten und vor allem digital. Auch die Zeitung Die Welt wirbt für eine aktive Einwanderungspolitik. Weiter heißt es: Wenn es da doch noch gelänge, die Migranten wieder abzuschieben, die kein Recht auf Asyl haben, wenn darüber hinaus noch die ideologischen Verbotheiten verschwenden, die vor allem die Grünen dahin hindern, die Liste der sicheren Herkunftsstaaten so zu erweitern, dass Länder wie Tunesien dazugehören. Wenn sich also kurzum auch in der Zurückweisung von nicht berechtigten Menschen etwas täte, wäre Deutschland ein großes Stück weiter.
Soweit unsere Presseschau. Damit geht dieses Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk zu Ende. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht.